Mein Kanal hieß vorher Messer und Jo. Da habe ich noch so ein bisschen allgemeinen Koch-Content gemacht. Ich wollte einen echten Namen haben, weißt du? Ich wollte nicht Jo vom Kanal Messer und Jo sein, sondern ich wollte Jo Simula sein. Und habe dann Burnout erlitten.
Großes Kompliment, dass du da auch für dich einen Weg gefunden hast, um umzugehen. Das muss man auch dazu sagen.
Also ich habe jetzt auch kein Interesse, irgendwas in der Vergangenheit zu ändern oder so. Das war der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Content übers Kochen zu machen. So, dann holen wir die mal raus.
Das sieht brutal aus, ne? Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir ein echtes Highlight hier vor Ort, und zwar den lieben Jo Simula. Jo ist Content Creator im Bereich Backen, erreicht Millionen von Menschen mit genau diesem Thema. Und heute haben wir ihn hier. Wir machen gemeinsam Focaccia und lernen vor allen Dingen die Person hinter Jo Simula mal ein bisschen genauer kennen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Kannst du mir einen Gefallen tun, bevor wir gleich reinstarten, euch mitnehmen, alles, was hier passieren wird? Magst du vielleicht die Menschen abholen, wo wir jetzt mal von ausgehen, die haben von dir noch nie gehört? Obwohl ich glaube, es wird nicht der Fall sein, aber falls es so sein sollte.
Gibt's ganz bestimmt. Hi, ich bin Jo und ich backe Brot. Das ist eigentlich, das fasst eigentlich schon perfekt zusammen. Ich bin Brot-Influencer, ich bin Quereinsteiger im Bereich Brotbacken und nehme dich, euch alle auf Social Media mit, vor allem auf Instagram und TikTok, mir beim Brotbacken zuzuschauen und das Brotbacken zu lernen.
Ich habe mich irgendwann dabei ertappt, wie ich deine Beiträge gesehen habe, habe das schon lange verfolgt, finde das richtig geil. Kann euch auch nur empfehlen, falls ihr da irgendwie mal Berührungspunkte mit habt und sagt, wir haben Bock auf Backen. Du fasst das immer sehr gut, sehr kompakt zusammen, finde ich. So kann man halt schnell das Thema anlernen. Und Jo und ich werden heute natürlich was backen.
Ich hoffe doch. Dafür bin ich auch gekommen. Nein, ich hoffe natürlich auch, dass ich was Gutes gegrillt habe.
Wir wollten eigentlich heute draußen grillen, aber die Welt geht unter. Dann haben wir gesagt, Gott sei Dank haben wir noch eine Küche. Dann können wir auch was in der Küche zubereiten. Ich werde Jo heute ein Wagyu-Steak zubereiten.
Ich bin sehr gespannt.
Ich hoffe, es wird dir schmecken. Und du wirst eine Focaccia zubereiten.
Ganz genau. Es gibt eine Focaccia. Ich habe einen Teig mitgebracht, weil für die, die mich kennen, die werden es wissen. Für die, die mich noch nicht kennen, sage ich es euch einmal. Gutes Brot braucht sehr viel Zeit. Deswegen habe ich den Teig gestern schon zu Hause vorbereitet, damit wir heute die beste Focaccia, die mir möglich ist zu backen, hier zusammen essen können.
Egal, ich freue mich da richtig doll drauf. Und was bei diesem Format ganz spannend ist, haben wir so bei uns auch noch nicht oft gemacht. Es geht darum, dich ein bisschen kennenzulernen. Deswegen habe ich in meiner Hosentasche Fragen vorbereitet. Ich bin also nicht unvorbereitet, sondern ich habe ein paar Sachen hier drin. Und ich werde die einfach über die Zeit ein bisschen stellen. Im Prinzip stelle ich Folgendes vor. Es ist ein Talk-Format. Das haben wir so nicht gemacht. Bei mir geht es darum, Gäste so wie dich besser kennenzulernen, unseren Zuschauern zu präsentieren. Vielleicht auch, dass die ein Bild von dir haben. Und gerade die dich kennen. Ich hoffe, dass Fragen dabei sind, wo du vielleicht danach sagst, ey, die habe ich noch nie gestellt bekommen. Und einfach nebenbei eine gute Zeit zu haben und nebenbei was Leckeres zu essen. Bevor ich dir die erste Frage stelle, lass uns lieber die Focaccia auflegen. Du hast gesagt, das macht Sinn.
Das macht Sinn, genau. Die muss ja dann in den Ofen. Deswegen, let's go. Ich hole den Teig schon mal aus dem Kühlschrank.
Es ist übrigens noch nicht ganz klar. Es könnte sein, dass es dieses Video auch als reine Tonspur zusätzlich geben wird. Das heißt, dass man es als Podcast anhören kann. Wenn das so sein sollte, probiere ich jetzt mal noch zu beschreiben, was hier gerade passiert. Jo hat aus dem Kühlschrank den Teig geholt.
Wahnsinn. Ich glaube, die Menschen da draußen können sich's bildlich vorstellen. Im nächsten Schritt nehme ich eine Flasche Olivenöl und werde jetzt erstmal das Blech mit dem Olivenöl ordentlich einölen.
Ich habe, muss ich gestehen, erst ein oder zweimal Focaccia gegessen.
Ja.
Und das letzte Mal, da waren wir im Backdorf und da hat Stefan, muss dazu sagen, Stefan war hier auch zum Backen, ist Bäckermeister. Mhm. Und der hat dann damals eine Focaccia gemacht und das war, ich fand's ultra lecker. Aber das war das erste Mal, dass ich so in der Qualität gegessen habe und ich bin super gespannt, was du heute zauberst.
Das setzt mich ja gar nicht unter Druck, dass ich mich jetzt mit dem Bäckermeister messen muss. Nein, nein. Aber wir haben hier einen Focaccia-Teig und Focaccia ist ölig. Öl transportiert natürlich auch sehr viel Geschmack, aber so wird sie nun mal gemacht mit sehr viel Öl im Teig schon, auf dem Blech und gleich nochmal auf dem Teig.
Und dieses, sag ich mal, Rezept, so wie es jetzt hier ist, was wird da alles zusammengemischt, dass das so ist, wie es ist?
Das besteht jetzt nur aus Mehl, Salz, Wasser, Hefe und Olivenöl.
Also theoretisch super basic, ne?
Super basic, genau. Ich habe ein besonders starkes Mehl hier verwendet. Also klassischerweise würde man italienisches Mehl, Tipo 0, Tipo 00 oder vielleicht auch Tipo 1 verwenden, wenn man ein bisschen kernigeres Focaccia haben möchte. Aber vor allem wichtig, dass man eben ein sehr proteinreiches Mehl nimmt, was halt die italienischen Mehle per se eigentlich immer sind, weil dadurch halt dann erst die großen Bubbles so entstehen können.
Das heißt, je proteinhaltiger es ist, desto fluffiger, also korrigiere mich, weil ich habe wirklich keine Ahnung, aber ist das so, dass es dann so ein bisschen mehr aufgeht, ein bisschen fluffiger ist, oder?
Also, da gehört ein bisschen mehr dazu, aber wenn man es jetzt ganz, ganz einfach runterbrechen möchte, kann man das schon so sagen. Es geht darum, Protein ist ja das Gluten, ne? Also Gluten ist ein Protein im Mehl und das Gluten bildet ein Netz. Und dieses Netz ist halt, je mehr Gluten, je mehr Protein im Mehl vorhanden ist, desto stärker ist das halt. Und während der Fermentation und dann im Ofen wollen ja die Gase entweichen. Aber je stärker das Glutennetz ist, desto weniger kann das halt entweichen, weil das dann quasi zumacht. Also das nennt man die Gashaltefähigkeit. Und je besser die Gashaltefähigkeit ist, desto...
Oh, hier kommen sie ja schon.
Ja, genau. desto luftiger oder desto grobporiger eigentlich wird am Ende dann halt das Brot.
Der Teig sieht wahnsinnig aus, ne? Ohne Spaß. Sieht richtig geil aus. Finde immer, es sieht leicht aus, aber in der Praxis ist dann doch, finde ich, irgendwie sehr anspruchsvoll. Also mir ist noch nie was so richtig gut gelungen.
Es ist ja eigentlich super, super basic. So, es besteht im Optimalfall, wenn man jetzt mit Sauerteig arbeitet und kein Olivenöl und so verwenden muss, besteht es nur aus 3 Zutaten. Und das ist einfach Mehl, Wasser und Salz. Und trotz dessen kann man durch den unterschiedlichen Einsatz eben von wie viel Wasser im Verhältnis zum Mehl, wie ist die Reifezeit, wie formt man es nachher, wie backt man es nachher auf die verschiedenen Arten und Weisen, kann man eben so unterschiedliche Ergebnisse dann damit erzielen. Ne? Hm.
Ja, ich muss auch sagen, also es ist sehr, sehr, sehr vielseitig auch. Und am Ende ist es auch ein Stück weit, wie beim Grillen, wenn wir gleich ein Steak machen werden, ist eigentlich auch total basic, aber du kannst auch unheimlich viel falsch machen. Und das unterscheidet im Geschmack eine ganze Menge.
Das ist so, ne? Ganz genau. Das ist tatsächlich beim Brotbacken genau gleich. Also du kannst viel falsch machen. Also du wirst am Ende immer ein Brot haben, das man auch gut essen kann, ne? Aber die easy to learn, hard to master ist, glaube ich, so die perfekte Beschreibung dafür.
Mhm. Ja, glaube ich. Isst du selber noch gekauftes Brot?
Ich kaufe gerne Brot bei guten Handwerksbäckern. Mhm. Aber ich kaufe jetzt, also ich esse zum Beispiel gar kein Brot, das man jetzt so im Supermarkt kaufen kann. Kein industriell gefertigtes Brot. Auch so, sag mal, von den gängigen Großbäckereien, Kettenfilialbäckern esse ich auch nur sehr, sehr selten.
Krass, okay. Übrigens, was Jo jetzt gerade macht, das sieht man ja hier auch, er streut Black Garlic auf die Focaccia, auf den Teig.
Ja.
Das wird ja diesen ganzen Geschmack nochmal so hart boosten. Ne?
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne es ja noch nicht, aber es riecht schon mal fantastisch. Und Salzflocken habe ich noch drauf gestreut. Salzflocken sind sehr klassisch. Was man auch häufig macht, sind zum Beispiel da frische Tomaten noch drauf oder Kartoffelscheiben oder Zwiebeln oder so. Aber wir halten es heute puristisch. Nur Salz und Black Garlic. Und ich glaube, das wird richtig gut. Ich glaube, dann kann es jetzt auch in den Ofen. Eigentlich klassischerweise übrigens hätte ich das den ersten Step jetzt schon vor einer Stunde gemacht und würde es so jetzt nochmal, also hätte nicht ganz so viel massiert, hätte es jetzt nochmal eine Stunde stehen lassen und dann nochmal massiert, dann würden hier diese Bubbles noch viel besser rauskommen. Aber das wird auch so hervorragend werden, deswegen geht's jetzt ab in den Ofen.
Ich gehe dir zur Hand hier.
Oh ja, das war schön.
So, im Ofen von der Vorbereitung, wir haben ganz unten eine kleine Schale drin. Die ist aber erst später, weil wir wahrscheinlich noch ein Brot backen werden. Das heißt, dafür brauchen wir diese Schale, richtig?
Genau.
Und für die Focaccia selber haben wir eine Art Pizzastein drin.
Ja.
Muss man den haben oder ist das eine Sache?
Es ist schon besser, weil Brot will ja im Ofen aufgehen, ne? Also das ist ja eigentlich das Ziel, was wir haben, dass das möglichst viel Ofentrieb hat. So kommt bei der Focaccia passiert, die reißt nicht ein, aber jetzt ein Brot, je besser das eingerissen ist, desto schöner ist es ja am Ende, ne? Und man will ja auch das Luftige haben. Und dieser Ofentrieb, der entsteht halt vor allem durch eine starke Unterhitze.
Okay, und das heißt, der Stein heizt sich im Vorfeld auf. Wir haben, glaube ich, was haben wir hier für Temperaturen?
300 Grad haben wir jetzt eingestellt. Ei, ei. Und genau, und der Stein, der gibt dann natürlich die maximale Unterhitze durch den direkten Kontakt ans Backblech, ans Brot.
Ist das was mir zum Beispiel als Laie immer die Frage kam, gerade im Haushaltsbackofen, es gibt ja Umluft und Ober-Unterhitze. Mhm. Und zum Backen nimmt man aber, glaube ich, viel Ober-Unterhitze, ja. Weniger Umluft.
Ja.
Gibt es Fälle, wo man Umluft nutzt?
Also ich benutze Umluft eigentlich nur bei Feingebäck, also bei Croissants oder Pain au Chocolat, so bei Plundergebäck.
Ich war gerade in Frankreich, ne? Ich bin durchgedreht bei diesen Dingern.
Ja.
Aber das heißt, dafür würde man Umluft nehmen?
Dafür würde man Umluft nehmen. Man kann natürlich auch, also auch Brötchen macht manchmal Sinn, mit Umluft zu backen. Ich empfehle aber immer allen, lernt eure Öfen gut kennen, weil gerade im Umluftprogramm sind Öfen oft, ist die Hitzeverteilung oft nicht optimal und dann ist die eine Ecke schon braun und die andere noch nicht. Die Ober-Unterhitze ist meistens gleichmäßiger und deswegen empfehle ich grundsätzlich immer erstmal Ober-Unterhitze zu verwenden und dann erst im nächsten Schritt, wenn man den Ofen besser kennt und wenn man sich auch ein bisschen besser mit der Materie auskennt, dann in Einzelfällen auch auf Umluft umzusteigen.
Mega spannend. Ich sag dir warum. Wenn du grillst, ist das genauso. Du, in dem Moment, wo du den Deckel schließt, hast du ja eigentlich auch eine Umluft, die erzeugt wird.
Ja.
Und da ist auch so die Hitzeverteilung im Grill selbst auch sehr unterschiedlich. Es gibt Grillgeräte, wo es sehr konstant verteilt ist und es gibt welche, wo es extrem Unterschiede hat. Und das muss man halt auch erstmal lernen. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es im Backofen auch so ist. Ich habe gedacht, da ist es konstanter denn je.
Nee, leider nicht. Auch wenn wir gerade, du heizt jetzt schon mal vor, ne?
Ja, genau. Ich habe die Pfanne schon mal vorgeheizt. Okay. Wir haben auf unserem Grillkanal, glaube ich, noch nie gezeigt, wie man ein Steak in der Pfanne zubereitet.
Ne.
Lag immer irgendwie weit weg. Jetzt werden wir es heute mal machen in der Küche. Es ist eigentlich super easy. Ich werde aber aufs Garzen im Ofen verzichten, weil bei 300 Grad gibt es Theater. Okay. Ich probiere also, das Steak rein in der Pfanne zuzubereiten.
Okay. Wenn es einer schafft, dann du.
Nee, du, ich habe schon so viel verkackt auf YouTube, wirklich.
Ich will noch eine Sache zum Ofen sagen. Das
unbedingt.
Ist bestimmt auch interessant für die Leute da draußen. Weil die haben ja alle eine Temperaturanzeige. Ältere Öfen, da stellt man es einfach nur ein mit einem Drehregler. Neuere Öfen haben irgendwie LED-Anzeigen. Aber in 95% der Fälle ist die Anzeige einfach nicht richtig. Also stellt euch zu Hause mal einen Ofenthermometer in euren Ofen. Lasst den mal vorheizen auf 250 Grad oder was auch immer er schafft. Meistens macht es Sinn, mit der höchstmöglichen Temperatur anzubacken. Und schaut mal, wie heiß er wirklich ist. Und dann kann man daraufhin eben Rezepte adaptieren. Wenn man merkt, okay, mein Ofen wird deutlich heißer, dann macht es vielleicht auch Sinn, ein bisschen niedriger zu backen.
Super spannend. Ist im Grill genauso. Und im Grill, es ist total geil, weil im Grill ist es auch so, du hast ein Ablagerost meist oben.
Ja.
Und die warme Hitze steigt auf. Und die Hitze oben im Grill ist eine ganz andere, als unten am Rost anliegt. Und dadurch kommen die meisten Fehler zustande.
Aha.
Weil man einfach sich um 20 Grad verschätzt oder 20 Grad falsch liegt. Und das macht bei Pulled Pork eine ganze Menge. Kann das ausmachen.
Ne? Okay.
Und das geht für viele. Oder legen auch ihr Steak auf ein Ablagerost, um es dann gar ziehen zu lassen. Die Hitze ist aber oben viel stärker. Das heißt, es wird schneller trocken. Und das Steak verbockt dann schneller. Ne?
Ah, okay.
Kann im Ofen dann wahrscheinlich genauso sein. Wenn du nicht weißt, welche Temperatur da liegt, wird das einen riesen Unterschied machen.
Absolut, ja, definitiv.
Und jetzt, wo wir darüber sprechen, weil für mich war ja klar, der Ofen ist konsistent. Es ist nicht so bei mir zu Hause, hundertprozentig nicht. Das wird der Grund sein vielleicht, warum manche Sachen bei mir auch einfach nicht funktioniert haben. Also dann aufgebrochen sind, zu trocken waren und so weiter.
Ja. Das kann sehr gut sein.
Krasses Thema. So, ich habe ja Fragen, Mensch.
Ja.
Das, im Prinzip eine Frage, die sich wahrscheinlich auch manche stellen. Wie ist dein richtiger Name, falls du ihn bekannt gibst? Finde ich es egal, sag's einfach, sage ich euch nicht. Aber ist es genau so dein Name? Nein.
Nein, sage ich euch nicht.
Geil.
Nein, ich habe, mein richtiger Vorname ist Johannes. Ich heiße Johannes eigentlich.
Oder kann ich dir sagen, haben wir hier auch jemanden da, der das sehr feiern würde?
mein bürgerlicher Nachname, also meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, da hat sie meinen bürgerlichen Nachnamen angenommen. Ihr Mädchenname und worüber sie auch, oder der Name, unter dem sie auch in der Öffentlichkeit bekannt ist und wurde, ist Sarah Kim Gries. Und Gries, es ist mit einem S geschrieben, aber es gibt nun mal auch den Hartweizengrieß und der Hartweizengrieß auf Italienisch ist Semola. Daher habe ich dann gesagt, okay, du trägst privat meinen bürgerlichen Namen, ich trage in der Öffentlichkeit eine italienische Version deines bürgerlichen Namens.
Geil, ich finde, es passt super. Und auch den abgekürzten Vornamen, der prägt sich halt mega gut ein. Ne? Hast du das mit Auge gemacht oder hast du einfach gesagt, ich finde es einfach cool?
Also mein Kanal hieß vorher anders. Mein Kanal hieß vorher Messer und Jo. Messer und Jo, weil ich da habe ich noch so ein bisschen allgemeinen Koch-Content gemacht. Und dann, als ich angefangen habe, mich auf das Brot zu fokussieren, dachte ich mir, einerseits will ich irgendwie meinen Namen so in Richtung Brotbacken eben noch mal ein bisschen verändern. Und zum anderen ich wollte einen echten Namen haben, weißt du? Ich wollte nicht Jo vom Kanal Messer und Jo sein, sondern ich wollte Jo Simula sein.
Voll geil.
Das war der Gedanke dahinter.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut.
Also ja, steckt eigentlich schon relativ viel dahinter, ne?
Ja, im Nachhinein. Ja. Geil. So, ich habe schon mal angefangen und das Steak ein bisschen angebraten.
Boah, die Kruste hier am Fettrand sieht schon mal hervorragend aus.
Gut, oder?
Ja.
Das vielleicht auch so als Tipp für alle, die zugucken. Ich würde immer empfehlen, eine Eisenpfanne oder eine Gusseisenpfanne zu nehmen. Die werden einfach deutlich heißer. Oftmals ist es so, wenn du so eine beschichtete Pfanne hast, dass einfach die Kruste wird zwar in Ordnung, aber du hast einen höheren Bratenrand, weil sie nicht heiß genug war. Ich muss allerdings dazu sagen, heute habe ich noch eine Sonderherausforderung. Dadurch, dass ich ja keinen Ofen habe, muss ich mit der Hitze ein bisschen mehr spielen und die gleich runterregeln. Dann einfach bei schwacher Hitze werde ich es einfach garen lassen.
Okay.
Und hoffe, das wird funktionieren. Mal gucken. Gewürzt habe ich es gar nicht. Mache ich auch nicht, weil die Gewürze sowas wie Pfeffer verbrennt halt bei hohen Temperaturen. Und salzen kann ich es eh danach.
Und ja. Und machst du auch, habe ich jetzt als Trend gesehen, dass man das Schneidebrett buttert und würzt und das dann da drin ruhen lässt?
Geile Idee. Noch nicht gehört, ne? Auch noch gar nicht ausprobiert. Aber ich habe mir überlegt, wir können es hier jetzt noch ein bisschen aromatisieren. Nehme ich mir einfach so eine Knoblauchknolle hier, so wie sie ist. Die kann da mit rein. Und dann kennst du vielleicht auch, dass man es noch so ein bisschen übergießt später.
Ja.
Aber ich finde, es gab auch mal so einen TikTok-Trend mit so einem Butterbrett.
Butterbrett, ja.
Oder? Ja. Gab's doch mal, ne?
Ja, ja, Butterbrett. Riesenschwachsinn. Also warum?
Warum? Haben wir es auch mal geklärt. So. Ja. Nee, geil, finde ich gut. Werde ich mal ausprobieren. Aber so ein bisschen Knoblauch ran und so ist eigentlich nie ein Fehler. Ich denke, das sollte auch ganz gut klappen mit ein bisschen Butter.
Und der verbrennt jetzt nicht? Oder soll der verbrennen?
Ja, ich sag mal, nicht unbedingt verbrennen, aber er soll auch jetzt nicht ganz hell bleiben. Eine gute Mischung macht. Ich werde es jetzt an der Butter bemessen. Und hier schon mal runtergehen. Weil ich habe es noch nie gemacht hier auf diesem Herd. Ne?
Also ich muss auch sagen, bei mir zu Hause wäre an dem Punkt schon der Rauchmelder längst angegangen. Wahrscheinlich schon zum zweiten Mal.
Ja. Ja, mal gucken. Ich werde das jetzt mal ein bisschen runterdrehen. Weil das Problem ist halt, dass die Butter sonst auch zu dunkel wird.
Ja.
Und dann ist es auch nicht so cool. Ich hoffe einfach mal, dass ich den Punkt noch nicht übergangen habe, weil ich denke, es sieht ganz gut aus. Können wir so machen. So, jetzt gucke ich mir auch mal einen schlauen Zettel drauf. Unsere Focaccia brauchen noch ein bisschen.
Aber sieht gut aus, die wird.
Du produzierst ja sehr viel deiner Inhalte über ein Smartphone.
Ja.
Das heißt also...
Alles.
Echt alles, ne?
Alles, ja.
Komplette Hochkantformat ist dann immer alles mit dem Smartphone abgedreht. Was ist dein Lieblings-Smiley?
Zurzeit benutze ich ganz viel diesen... Der so in den Boden schmilzt, weißt du? So ein grinsender Emoji, der so im Boden in den Boden reinschmilzt.
Geil, wie kommst du dazu?
Der hat den mit dem Tropfen, den Lachenden mit dem Tropfen oben abgelöst.
Geil.
Das ist so ein so ein bisschen Augen verdrehen, bisschen oh shit Emoji, ja.
Ich habe bei mir immer lange Zeit immer den, der die Tränen lacht, warum auch immer, ne? Das war immer so mein Lieblingsding auf alles. Mittlerweile ist die Rakete.
Die Rakete, ja, die ist natürlich auch stark. Die ist all-time Classic.
Ja, ist geil. Wenn wir schon beim Thema Handy sind, würdest du eher anrufen oder eher eine Sprachnachricht versenden?
Ich würde lieber anrufen, aber in der Realität versende ich eher die Sprachnachricht.
Habe ich schon festgestellt.
Ja, es ist echt so. Also eigentlich finde ich, es wird halt viel schneller gehen. Weißt du, wenn man kurz telefoniert einfach, dann kann jeder so seinen Senf dazugeben, dann ist fertig. Aber ich weiß nicht, warum man es macht. Wie ist das denn bei dir? Wie machst du es?
Ich schicke auch nur Sprachnachrichten. Ja. Also Telefonate natürlich kommen die auch regelmäßig vor, aber wenn ich sie vermeiden kann, dann vermeide ich sie einfach, weil ich immer denke, bei mir geht es ganz oft so, ich komme von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Und bei einer Sprachnachricht ist das Thema abgehakt für mich so im Kopf.
Ja,
okay. Und ich kann im Zweifel noch mal reinhören, was haben wir gesagt.
Ja, das stimmt.
Manchmal ist das ganz praktisch. Ne? Ja. Und ich vergesse auch dadurch für mich zumindest weniger Sachen. Ob das jetzt cool ist, weiß ich nicht. Aber wo ich immer anrufe, zumindest wenn ich dran denke, ist immer Geburtstage.
Okay.
Weil das finde ich ganz geil. So diese persönliche Nachricht noch mal zum Geburtstag oder zumindest ein gesungenes Ständchen per Sprachnachricht. Keine Textnachricht zum Geburtstag.
Ja, ich finde, beim Geburtstag ist es schon angebracht. Aber so im Alltag, ja, es ist tatsächlich bei mir auch. Es ist ja auch oft, denkt man so, wer weiß, ob der andere gerade rangehen kann. Und dann will man es geklärt haben. Und dann ist die Sprachnachricht natürlich der einfachere Weg. Da muss man sich dann weniger Gedanken machen.
Ja, ist so. Hannes zum Beispiel telefoniert relativ viel im Büro, würde ich sagen. Und sagt dann immer, oh, mich ruft XYZ an, das ist ein Running Gag bei uns. Und dann geht er mal raus. Schickst du viel Sprachnachrichten, Hannes?
Telefoniert
am wenigsten im Büro. Also ich übersetze kurz, er sagt, ihr telefoniert am wenigsten im Büro. Aber wenn du telefonierst, sagst du immer, wer dich anruft, laut.
Ja,
geil. So, ich glaube, das sieht wirklich gut aus. Ich habe den Punkt noch nicht übergart, also von daher passt das schon. Ich
drück mal drauf. Ah ja.
Bereitest du zu Hause auch Steaks zu?
Ja, ab und zu.
Und dann in der Pfanne oder hast du einen Grill?
Ich habe auch einen Grill. Ja, doch schon. Also Steaks schon eigentlich eher auf dem Grill.
Auf dem Grill, ja?
Ja.
Und misst du die Temperatur oder fühlst du?
Ich fühle.
Oh, der feine Herr. Was würdest du sagen, was wir jetzt hier haben?
Also ich kenne mich natürlich mit Wagyu jetzt nicht so sehr aus, aber ich glaube, wir sind schon relativ Richtung Medium. Also ich
so vom Blick würde ich auch fast sagen, das ist schon.
Es ist nicht mehr rare.
Mhm. Dann bin ich schon gleich so weit. Ich hab das Zeichen verstanden. Mal gucken, wie es hier aussieht. Und wenn du jetzt bei dir zu Hause bist und in deinen Kühlschrank reinguckst, gibt es irgendwas, wo du sagst, das darf auf gar keinen Fall fehlen, das ist immer da?
Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Parmesan, Eier und Butter im Kühlschrank habe, dann könnte ich dir, immer irgendwas zaubern. Sag mal, mit so, mit den drei Zutaten kann ich, und vielleicht noch Sojasauce. Dann kann ich so, egal was ansonsten da ist, mache ich dir irgendwas, was Geiles am Ende.
Wir können auf jeden Fall schon mal gleich ein bisschen Steak essen. Nochmal eine andere Frage an der Stelle. Wenn du jetzt so an Essen denkst, gibt es Essen, wo du sagst, das löst bei dir Emotionen aus?
Ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, in so einer Grenzregion zwischen Franken und Schwaben. Also alles, was so mit der Region geprägt, von der Region geprägt ist, löst bei mir was aus. Also klassisch sowas wie Spätzle mit Soße, Maultaschen, Zwiebelrostbraten.
Wir dürfen nicht weiter drüber reden.
Also das sind halt so für mich so Kindheitsgefühle, Kindheitserinnerungen, die bei mir sehr viel auslösen, ja.
Es gibt manchmal so Sachen, haben wir letztens auch drüber gesprochen, gibt so Gerichte, die hast du im Kopf und dann denkst du so, da war ich bei Oma direkt vor Ort und habe das mit ihr gegessen oder so. Und das bleibt sofort im Kopf hängen.
Oder mein Papa hat immer so einen grandiosen Coq au Vin gekocht. Das war so 2-3 Mal im Jahr hat er sich da stundenlang in die Küche gestellt. Das war auch so immer ein Highlight.
Das habe ich noch nie gegessen, ne?
Coq au Vin, echt?
Noch nie gegessen.
Boah.
Muss ich vielleicht auch unbedingt mal machen.
So, jetzt bin ich gespannt.
Ich auch.
Hast du jetzt gerade eine Schätzung abgegeben? Was ist der Gargrad?
Ich habe gemessen.
Okay, ja, gut.
Ja, so 56, 57 Grad haben wir jetzt drin.
Ja, genau wie ich gesagt habe.
Ey, wirklich, ohne Scheiß, war richtig gut. Und bei dem Rumsteak ist immer so, du hast hier oben drauf, vielleicht hast du es auch schon mal gehabt, so einen Fettdeckel. Und darunter ist noch eine Sehne.
Ach echt?
Und viele wissen das nicht, schneiden dann das Rumsteak an und ärgern sich und sagen, hey, irgendwie kaue ich immer auf so einem Teil rum, der so komisch schmeckt. So, den du in der Sehne kannst du auch nicht kauen. Das macht keinen Spaß. Und deswegen muss man beim Rumsteak immer darauf achten, dass man die später wegschneidet. Und man kann auch noch relativ viel verhauen, wenn man gegen die Faser, also mit der Faser schneidet und nicht gegen die Faser. Zugegebenermaßen bei dem Stück, was wir jetzt hier haben, ist es so, das schneide ich ganz normal auf. Wenn ich jetzt gegen die Faser schneiden wollen würde, dann gehe ich so vor. Mhm. Also völlig konträr zu dem, was man sich denkt. Aber bei so kurzen Streifen macht das nichts. Aber bei einem großen Stück Fleisch macht das schon was aus.
Okay. Das heißt, du schneidest jetzt den Fettdeckel oder den Fettrand ab?
Oder genau, ich mache es jetzt so, ich schneide es erst in Tranchen und dann jeweils an der Tranche oben den kleinen Nippel weg.
Okay.
Weil sonst, so wie ich schneide, schneide ich kreuz und quer, dann habe ich hier zu viel Fleisch noch dran. Komm, wir gucken mal, wie es aussieht.
Ja.
Eieiei. Also saftig ist es. Und guck mal, jetzt ohne Ofen, ne? Also Leute, Ofen zum Backen verwenden, dann passt das. Und jetzt sieht man das nochmal bei den einzelnen Stücken hier.
Das ist mega saftig. Ja.
Und hier oben hast du halt wirklich jetzt den Fettdeckel und darunter direkt okay, gesehen.
Ja, jetzt sehe ich sie auch. Ja.
Dann probieren wir mal einmal ohne alles. Lass es dir schmecken.
Tschüss. Oh, wow.
Ich muss mal lachen, weil das knallt echt.
Musst du fast nicht mehr würzen, ne?
Guck mal, wenn du jetzt noch ein bisschen Salz drauf hast, dann kriegst du noch mal so einen richtigen Geschmacksbooster rein. Ach, schon frech.
Boah.
Wie ist das für dich?
Also, ich kann jetzt die Fleischsprache nicht, aber das hat so einen ganz tiefen Geschmack, der, ich weiß nicht, ist das irgendwie, ist nicht gedry-aged, ne? Mm-mm. Das hat so einen, da ist so ein tiefer Geschmack dabei, den ich so vom normalen Steak nicht kenne.
Das ist, ich finde, es ist so sehr beefig, also schon Fleischgeschmack schon da, ja. Aber dadurch, dass viel Fett drin ist, ist auch wie so ein bisschen Butter, der da auf der Zunge liegt und das, finde ich, knallt dann nochmal richtig, ne? Das ist fantastisch. Hannes, willst du noch ein Stück?
Das ist ja so brutal.
Er steht hier. Komm, ich mache noch mal drei Stücken ab, dann können Jo und ich den Rest hier essen. Beziehungsweise gerne auch Jo, weil ich habe davon schon das eine oder andere Mal was gegessen. Und uns ist immer wichtig, dass unsere Gäste nie hungrig nach Hause gehen. Das wäre
das ist nett.
Nochmal eine andere Frage, wenn wir hier schon beides aufschneiden. Und zwar, fand ich auch ganz spannend, würdest du eher in die Vergangenheit reisen oder eher in die Zukunft?
Müsste ich dann da bleiben jeweils oder könnte ich wieder zurück?
Eventuell da bleiben, würde ich jetzt mal sagen, um es noch kniffliger zu machen.
Bin ich gealtert dann auch? Wenn ich jetzt so, also
die Gegenfrage.
Tendenziell würde ich eher in die Zukunft reisen, in die Vergangenheit, juckt mich eigentlich nicht so sehr. Also ich habe jetzt auch kein Interesse, irgendwas in der Vergangenheit zu ändern oder so. Mhm. Deswegen eher Zukunft, ja. Aber ich habe jetzt auch kein Interesse daran, zu einem 60-jährigen Ich von mir zu reisen und die Kindheit meiner Kinder verpasst zu haben.
Ja,
also,
ja. Ja, ich verstehe.
Nee, eigentlich, weißt du was? Weder noch. Ich will genau hier bleiben.
Ich bin zum Beispiel ein unheimlicher Fan von so Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht mich betreffen, sondern so generell geschichtliche Sachen. Unabhängig davon, dass ich mich jetzt gar nicht so geschichtlich krass interessiere, aber es gibt Themen, die ich einfach spannend fand und dann würde ich mir das gerne nochmal von einer anderen Perspektive angucken.
Ja.
Und wenn es auf mich bezogen ist, dann würde ich die Zukunft auch weniger wissen wollen, weil ich mir immer denke, dann weiß ich ja schon zu viel. Vielleicht stoppt das Motivation oder, weißt du so, oder macht Angst, kann ja auch sein.
Ja, ja. Aber würdest du jetzt wirklich, wenn ich jetzt sage, okay, du könntest jetzt Du behältst deinen Gesundheitszustand, dein Alter, aber kannst von jetzt an in der Welt 100 Jahre in der Zukunft dann weiterleben. Kannst nicht wieder zurück.
Würde auch nicht machen. Ja. Ich finde es jetzt auch ganz geil gerade. Ja, ist echt so. Aber ich sag mal, die Vergangenheit hat ja auch, da kann man ja viele Schlüsse draus ziehen. Du hast auch gerade gesagt, du wirst nichts verändern in deiner Vergangenheit. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, die waren richtig krass in der Vergangenheit? Also wo du auch vielleicht Bock hast, drüber zu sprechen oder auch nicht, ist ja alles völlig legitim. Aber gibt es Dinge, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel heute das mache, was ich mache? Oder
der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Content Creator zu werden, war, dass ich eine neue Perspektive in meinem Leben brauchte, weil ich halt nicht unmittelbar davor, aber ich habe irgendwann in meinem letzten festangestellten Job war ich in so einer Agentur leitender, also habe die Abteilung für Eventmanagement geleitet und habe dann Burnout erlitten. Und in der Folge vom Burnout hatte ich dann Depressionen, habe auch ein Jahr lang ungefähr gebraucht, um da wirklich so weit zu heilen, dass ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich wieder irgendwie mir eine neue Challenge suchen. Und habe halt in der Zeit viel überlegt, was sind eigentlich deine Passionen, womit würdest du dich wohlfühlen, wenn es dir wieder besser geht, das dann auch regelmäßig zu machen. Und da habe ich eben für mich entdeckt, dass es einfach irgendwas mit Kulinarik zu tun haben muss. Das für mich war es in dem Moment noch, ging es noch um Kochen und um Essen und Kochen. Und das hat sich dann mit dem Backen erst später herauskristallisiert. Aber ja, das war der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Content übers Kochen zu machen.
Also man muss sagen, schon ein ziemlich krasser Grund eigentlich, ne? Wenn man so will.
Ja.
Großes Kompliment, dass du da auch für dich einen Weg gefunden hast, um umzugehen. Das muss man auch dazu sagen. Sonst würdest du heute nicht machen, ne? So wie du es jetzt machst.
Ich suche mir halt immer neue Herausforderungen, weißt du? Ich mache das jetzt seit 2 Jahren und irgendwann muss es halt weitergehen. Das soll jetzt gar keine Ankündigung sein, dass ich damit bald aufhöre, sondern ich lade mir halt Sachen on top drauf. Das sind die Bücher, ne? Es ist ja mein Buch rausgekommen, mache ich jetzt einfach mal Werbung an der Stelle.
Ey, unbedingt, bitte, gerne.
Mein Buch Wake and Bake kam am 22.09. Gibt's überall, wo es Bücher gibt. Und das Coole an dem ist, alle Rezepte sind so aufgebaut, dass du den Teig am Vortag oder teilweise am Vorvortag vorbereitest. Und dann macht er seine Stückgare am Ende, also das ist die Zeit, die er ruhen muss, wenn er schon geformt ist, sodass du am Backtag, morgens, Mittag, wann immer du aufstehst, nur noch den Ofen vorheizen musst und dann das Brot, die Brötchen direkt aus dem Kühlschrank direkt in den Ofen verfrachten musst. Also du hast keine Arbeitsschritte mehr am Backtag. Das erleichtert, glaube ich, ganz, ganz vielen, so die Sonntagsbrötchen zu backen oder teilweise oder vielleicht sogar vor der Arbeit noch was frisch zu backen. Also bin ich sehr stolz drauf, ist, glaube ich, ein cooles Buch.
Hi.
Und diese Nebenprojekte eben, auch der Online-Shop und so weiter, und das hält mich so richtig bei der Stange, weil irgendwann wird es mir halt langweilig, wenn ich zu lange nur die gleiche Sache mache, dann ist mir schon immer langweilig geworden.
Aber ich muss dazu sagen, dein erstes Buch besitze ich selber, habe ich zu Hause.
Schön.
Feiere ich total, ist richtig geil. Das ist auch extrem erfolgreich gelaufen, ne? Du hast einen Bestseller-Badge. Den haben wir nicht. Und wir haben alles dafür gegeben. Und wir haben es nicht geschafft.
Es ist wirklich insane. Hätte ich mir niemals erträumen lassen, dass das so erfolgreich ist. Also es ist aus dem Stand Bestseller Platz 2 geworden. Also Wahnsinn. 800 Amazon-Rezensionen, 4,7 Sterne. Also wirklich unglaublich. Hätte ich wirklich niemals mit gerechnet.
Kann man sagen, wie viele davon verkauft wurden? Also kannst du das teilen oder ist das eine Sache?
Ich habe es jetzt schon öfter. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich habe es schon öfter gesagt. Okay. Deswegen sage ich es hier einfach auch nochmal. 35.000 Exemplare waren das.
Boah. Also das ist schon wirklich mega.
Also ist mein letzter Stand. Ich weiß nicht, vielleicht sind es mittlerweile noch ein paar mehr, aber ja. Wie viel mehr weiß ich jetzt nicht. Das ist mein letzter
Richtig Stand. Richtig gut. Und ist es so gewesen, dass dieser Bestseller-Badge, dass man auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hier, es ist soweit?
Der erste Monat zählt halt, die Verkäufe des ersten Monats. Und dann kommt der Spiegel auf den Verlag zu und sagt dem Verlag, hey, hier, also die Listen sind ja öffentlich, ne? Aber man weiß das dann auch schon, bevor das richtig veröffentlicht wird, weiß der Verlag schon, okay, wir haben es geschafft.
Geil, ich finde es richtig krass und ich hoffe und drücke dir fest die Daumen, dass beim zweiten Buch auch so sein wird. Und wir werden alles Denkliche unten drunter verlinken, damit ihr da draufklicken könnt und das supporten könnt, weil Jo gibt sich sehr, sehr viel Mühe, das merkt man. Und ich hoffe, dass das auch ein richtig guter Erfolg wird, als zweites Buch.
Danke, ich hoffe es auch. Also ich hoffe es wirklich auch. Und es ist natürlich gerade Promo hier, aber ich sage das nicht nur, damit ihr das Buch kauft, sondern weil ich es wirklich so meine, es ist eine ganze Ecke besser als das erste Buch. Also wirklich von Herzen. Es ist, die Rezepte sind durchdachter, die sind viel besser lektoriert. Wir haben uns viel mehr Arbeit damit gemacht. Der Theorieteil ist viel, viel besser geschrieben als im ersten Buch. Also es ist wirklich nochmal eine ganze Schippe obendrauf im Vergleich zum ersten. Also wer das erste mochte, wird das zweite definitiv lieben.
Wie nimmst du das Thema Werbung auf Social Media? War auch nochmal eine spannende Sache. Wie ist das für dich? Gibt es so Dinge, die dir auffallen in diesem Bereich, die du unangenehm findest oder vielleicht auch gut findest?
Also mir ist es schon oft unangenehm, für meine eigenen Sachen Werbung zu machen. Ich will halt oft die Leute nicht damit nerven. Und ich probiere das aber aktiv abzulegen, weil ich weiß, ich habe viel Rücksprache mit meiner Community gehalten und die sagen mir immer wieder, nein, wir sind nicht genervt. Wir wollen doch wissen, wenn es was Neues im Shop gibt. Wir wollen doch wissen, wie der Stand mit dem Buch ist. So, dafür folgen wir dir doch. Also ich glaube, da darf man an euch, an alle, die irgendwie was schaffen in irgendeiner Form, kreativ oder wie auch immer, die was zu bewerben haben, traut euch. Mir wird nur zurückgemeldet, dass man das wirklich bewerben darf und soll. Mhm. So, dann holen wir die mal raus.
Das sieht brutal aus, ne? Wirklich. Richtig stark. Oh yeah. Ich pack die Pfanne weg.
Ja. Yeah.
Eieiei.
Thema Hitzeverteilung, ne?
Jetzt kann man es sehen, ne? Tatsächlich. Das heißt, wenn ich es richtig sehe, das war der hintere.
Nee, das war vorne.
Vorne? Ja. So, das geht für mich komplett durch den TÜV. Geil! Oh, stark.
Super!
Das Rezept kann man auch in deinem neuen Buch nachlesen, hoffe ich.
Es gibt in meinem Buch auch ein Focaccia-Rezept. Es gibt aber auch auf meiner Website ein anderes Focaccia-Rezept.
Cool. So, ich beschreibe, was ich hier vor mir habe. Ein unheimlich fluffiges Stück Focaccia.
Geil. Black Garlic kommt sehr, sehr, sehr geil hier drauf.
Das ist cool, oder?
Mhm. Also jetzt trotzdem immer, ich muss immer einmal so roh wie möglich probieren.
Nee, jetzt mal im Ernst. Gibt es eine Art Tasting beim Brot?
Mhm.
Erklär mal.
Also ich kann es nicht so ganz genau erklären, aber es gibt ja die Ausbildung zum Brotsommelier. Und die haben da einen sehr genau, also die Bundesakademie des Deutschen Brothandwerks in Weinheim. Die haben einen 10-stufigen Plan erarbeitet, wie man ein Brot wie man ein Brot quasi bewertet, wie man es in Gänze beschreiben kann. Da geht es dann über historischen Hintergrund, Herkunft und so weiter. Und erst Punkt 7 oder 8 oder 9, keine Ahnung, also sehr weit hinten, isst man überhaupt erstmal was davon. Also man bewertet erstmal, ne, so historischer Hintergrund, pipapo, und dann das Aussehen, dann eben, wie es sich anfühlt, dann immer so weiter.
Mhm. Weil du gerade sagst, du nimmst einfach die Kappe ab, nur die Kruste spüren, dann nochmal pur.
Mhm.
Das schmeckt super gut, ne? Und das Coole ist, es ist eben fluffig. Das passt ja auch eigentlich zum Grillen sehr gut, ne? Das coole Ding.
Das ist perfekt zum Grillen. Also erstens, kannst als Beilage, kannst dippen und so weiter. Und das, was davon übrig bleibt und das, was davon übrig bleibt, das schneidest du dünn auf am nächsten Tag. Und das schneidest du quer auf. Das ist ein perfektes Sandwich.
Ja, voll geil. Hat mich überzeugt. Ich sag dir, wie es ist. Mir hat es mega viel Spaß gemacht mit dir. Richtig geil.
Mir auch.
Ich hoffe, wir haben auch euch ein paar Dinge transportieren können. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt beim Gucken dieses Videos. Und es würde mich sehr doll freuen, wenn ihr natürlich bei Jo mal vorbeiguckt. Hauptsächlich Instagram und TikTok, richtig?
Richtig.
Aber auch auf YouTube Short-Format gibt es auch ein paar Videos.
Selbst auf Pinterest könnt ihr vorbeigucken.
Überall, wo es geht. Ich verlinke alles unten drunter. Und was mich sehr interessieren würde, ist, wenn euch so ein Format gefällt, schreibt es auch mal mit unten rein. Weil ich glaube, man muss sich bewusst Zeit dafür nehmen, aber man hat dafür dann auch sehr viele Insights. Und also ich habe heute sehr viel gelernt durch dieses Talk-Format, was ich nie wusste. Also meinen Ofen werde ich zu Hause erstmal durchmessen, da kannst du sicher sein.
Ja, ich habe auch sehr viel gelernt und sehr, sehr, sehr gut gegessen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Geil. Jo, alles Gute, viel Erfolg weiterhin. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch. Tschüss.
Ciao.